30.000 neue Wohnungen. Harald Botenschatz hat mich gleich in eine doppelte Bredouille gebracht, als er mich fragte, ob ich hier mitmache. Ich habe gesagt, klar, zum Wohnen sage ich sehr, sehr gerne was, aber wir können es doch unmöglich beschränken auf so ein Thema 30.000 neue Wohnungen, weil das suggeriert, dass man damit die Probleme des Wohnens in Berlin lösen könnte. 30.000 Wohnungen sind weniger als 2% des Bestandes. Ist im Übrigen noch keine besonders tolle Bauaufgabe. Also Bruno Taut und Martin Wagner hätten da nur müde drüber gelacht in den 20er Jahren. Und genau hat er zu mir gesagt, okay, dann stell es doch ein bisschen komplexer in diesem Sinne dar, um welches Wohnen es geht, habe ich gesagt, ist prima. Und dann haben wir vor 3 Tagen nochmal telefoniert. Dann habe ich gesagt, okay, ich werde es komplexer darstellen mit ein paar Thesen, sind eh nur 10 Minuten. Hat er gesagt, aber ein paar Bilder musst du schon zeigen, damit man sieht, um was es geht. Und jetzt muss ich also Gas geben, um das Thema sowohl komplexer etwas zu betrachten, als auch ein paar Anregungen zu geben, in welche Richtung Wohnen in Berlin gehen könnte. Neubaubedarf ist natürlich erheblich. Ich hatte schon angesprochen, was 30.000 Wohnungen eigentlich als Mengenkulisse ausmachen. Nach den Statistikern sind allein 13.000 Haushalte pro Jahr zusätzlich zu erwarten. Es gibt einen rasanten Rückgang des Leerstandes, auch bei den Wohnungsgenossenschaften, kommunalen Unternehmen, die von diesem neuen Druck profitieren. Und man müsste sich fragen, Neubau wo und wie. Die neue Berliner Vorstadt aus den 90er Jahren ist sicherlich nicht mehr das Leitbild auf grüner Wiese, was wir jetzt verfolgen. Im Prinzip gibt es 4 Standorte, die man systematisch hinsichtlich der Mengengerüste untersuchen musste. Innerstädtische Brachen, Baulücken, wieder das Thema Dachgeschossaufbau Ausbau aufrufen und ein Thema, was fast gar nicht diskutiert wird, ergänzender Neubau in Siedlungen der 50er, 60er Jahre. Ich werde dann ein paar Beispiele zeigen, was man sich da vorstellen kann. Und hier bin ich ganz nah bei der Idee Revitalisierung großer Ausfallstraßen. Das ganze Thema der Lärmminderungsplanung wird zurzeit von der Wohnungswirtschaft auch mit großem Interesse verfolgt, dass man Neubau an Straßen wieder interessant findet, um Lärmminderung für die dahinterliegenden Quartiere zu finden. Wenn man das alles aufsummiert, kommt man auf Mengengerüste, die mit den 30.000 Wohnungen längst nicht zu füllen sind. Also da ist Luft nach oben. Der Berlin-Brandenburgische Verband der Wohnungswirtschaft schätzt den Neubaubedarf im gleichen Zeitraum wie die Koalition auf 60.000 Wohnungen, auf das Doppelte. Mit Sicherheit wird das Thema also hochkommen und viele Symposien noch besetzen. Stress ist vorprogrammiert. Ich habe das hier nur mit dem Thema Zielkonflikte mit dem Klimaschutz angedeutet. Das ist ja zurzeit bekannt. Wenn jemand was bauen will, ist es schwierig. Neubau ist kein Allheilmittel. Erneuerung des Bestandes bleibt die Hauptaufgabe. Wenn wir die räumlichen Schwerpunkte sehen, rein quantitativ werden es einerseits die Gründerzeitquartiere sein, zu denen ich jetzt hier nicht viel sagen werde, andererseits die großen Wohnsiedlungen des 20. Jahrhunderts. Deswegen auch die Hintergrundfolie Kompetenzzentrum Großsiedlung. Ich bin da Vereinsvorsitzender und hatte mir überlegt, mit welchen Hut setze ich mir heute auf und wollte mir extra den GdW-Hut nicht aufsetzen, um mit Berlin nicht in Konflikt zu kommen. Und wenn Sie sich die Gründerzeitquartiere, was soll man dazu sagen? Die muss man halt reparieren. Da ist nicht das Städtebauliche das Thema, sondern das Soziale. Bei den Wohnsiedlungen ist es interessanter und schwieriger. Berlin hat ja eigentlich so einen Vierklang dieser Wohnsiedlung zu bieten. Einmal das UNESCO-Welterbe, Taut und Mitstreiter, Licht, Luft und Sonne. Dann 20, 30 Jahre später eigentlich dieselbe Idee stärker in die Quantität gebracht. Die aufgelockerte Stadtlandschaft der 50er, 60er Jahre. Dann Urbanität durch Dichte. Kurioserweise eine Reaktion auf soziologische Kritik, weil seltsamerweise die Soziologen in den 60er Jahren meinten, dass man durch dichte Urbanität erzeugen kann, was sich zum Teil als Problem erwiesen hat. Und auf der anderen Seite der Mauer Lösung der Wohnungsfrage als soziales Problem. Eine riesengroße Mengenkulisse, die man im Auge haben muss. Dieses Jahr ein ganz spezieller Höhepunkt, 50 Jahre Gropiusstadt. Das wird mit Sicherheit wahrgenommen werden und auch international diskutiert werden. Was ist denn aus dieser Siedlung geworden? Wenn man jetzt den Bestand nochmal anguckt, neben den räumlichen Schwerpunkten wird es vor allem baulich um die energetische Stadtsanierung einerseits und um barrierearmen Umbau im Sinne von demografischen Wandel gehen. Vom Häuserkampf zum Quartier. auf der Ebene des einzelnen Gebäudes ist vieles schon ausgereizt. Alle Experten sind sich einig, dass Quartiersbetrachtungen den nächsten Sprung bringen werden. Wird aber sehr schwierig, ich komme noch dazu. Und das eigentliche Hauptthema wird werden oder wird bleiben das soziale Thema. Wie wird Wohnen bezahlbar sein? Wie wird Zusammenhalt der Nachbarschaften im Quartier weiter funktionieren? Zu dem Thema die nächste Folie. Der Widerspruch zwischen öffentlicher Armut und privatem Reichtum wird ja auch in so einer Stadt wie Berlin immer augenscheinlicher. Seit 20 Jahren haben wir diese Tendenzen zu sozialer Ungleichheit. Soziologen haben früher Armut im Reichtum beklagt. Heutzutage ist es klar, dass die extreme Akkumulation von Reichtum auf der anderen Seite Armut erzeugt. Wir haben 2.000 Milliarden Euro Staatsschulden und 5.000 Milliarden Euro privates Nettogeldvermögen. Vor 10 Jahren waren es 3.000 Milliarden. In den letzten 10 Jahren ist das private Nettogeldvermögen genauso viel gestiegen, wie der Staat im Augenblick Schulden hat. Und von diesen 5.000 Milliarden liegen 60% bei 10% aller Haushalte, davon wieder weit über die Hälfte bei 2% aller Haushalte. Und einfach, wenn man sich so die Zahlen vor Augen hält, sieht man, dass man hier in einem ökonomischen Irrsinn hineinläuft, der mit Sicherheit in den nächsten 10, 15 Jahren sehr grundhafte Diskussionen hervorrufen wird. Das Land ist reich, nicht arm, die Bevölkerung buckelt sich krumm. Bei 50% der Bevölkerung kommt aber nicht viel von diesem erwirtschafteten Reichtum an. Und diese riesigen Kapitale, wie wir das ja alles in den letzten Jahren gemerkt haben, sind eben nicht der Städtebauförderung oder dem Wohnungsbau zugute gekommen, sondern sind vor allem im Ausland fehlallokalisiert. Das nur als Nebenbemerkung, wo wir ahnen, in welcher Richtung die Diskussion gehen wird in der nächsten Zeit. Man kann sagen, Städte- und Wohnungswirtschaft am Scheideweg. Hier rede ich jetzt tatsächlich mal ganz kurz als Lobbyist der Wohnungswirtschaft. Die Unternehmen reden wirklich sehr, sehr ernst darüber. Was ist heutzutage überhaupt noch marktgerechtes unternehmerisches Handeln? Ist das Thema soziale Mischung überhaupt noch haltbar angesichts der sozialen Polarisierung? Ist es nicht viel weitsichtiger, sich auf Strategien von Gated Communities einzulassen? Wie weit ist noch die aufgelockerte Stadtlandschaft haltbar? Zurzeit ist das Leitbild ganz klar, wir sind für die soziale Stadt. Wir gucken mit einer gewissen Verständnislosigkeit darauf, dass um 40 Millionen in dem Bundesprogramm Soziale Stadt gerungen ist, gewirrt. Und das ist hier eine Initiative von dem Deutschen Städtetag, dem GdW, der ja schon genannt wurde, dem Mieterbund, ein Bündnis für eine soziale Stadt. Ich kann Sie nur auffordern, da mitzumachen. Es gibt einen Preis Soziale Stadt, den diese großen Bundesverbände gemeinsam wiederum ausgerufen haben. Jeder kann da mitmachen. Also da werden wir Druck machen. Das hat mit Berliner Wohnungspolitik erstmal gar nichts zu tun. Aber in Wirklichkeit ist es das Zentrum, was die größte Metropole von Deutschland am meisten trifft. Und da muss man schon der Berliner Politik ein Kompliment machen. Es ist außerordentlich verdienstvoll, wie das ganze Thema Quartiersmanagement hier installiert wurde und trotz extremer Finanznot weiter etabliert ist. Zwei Beispiele daraus, was passiert. Ein Preis, der vergeben wurde an die Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land. Diese jungen Leute wohnen in der Hightech-Siedlung. Die haben zusammen mit französischen Künstlern ein Projekt entwickelt, wie man diese Siedlung gestalten kann. Wie das jetzt im Einzelnen künstlerisch ist, ist aber weniger wichtig. Das Wichtigste ist, dass die Wohnungsbaugesellschaft gesagt hat, wir machen das Projekt nur mit Handwerkerfirmen, die junge Leute aus der Siedlung einstellen und ausbilden. Und die kümmern sich danach darum, dass dort keine Graffiti entsteht, also ein dreifacher Effekt. Aufwertung des Gebietes, Arbeitsplätze schaffen für die Bewohner in dem Gebiet und ein gewisses Vertrauen schaffen. Das sind so typische Projekte, die zurzeit im Gang sind, die man propagieren sollte. Ein Projekt, was in der intellektuellen Wahrnehmung fast gar nicht ankommt, mitten im 200 Meter vom Vineta-Platz. Eine der viel gescholtenen Wohnsiedlungen, die auf dem Abriss der Gründerzeitsubstanz entstanden sind. Hier hat die DGWO die ganze Siedlung neu gestaltet, hat Bildungsverbünde mit den benachbarten Schulen, mit sozialen Einrichtungen gemacht. Ich habe leider kein Bild von dem Unternehmen bekommen, wo man die Leute drauf sieht. Das ist eine Stelle, wo man sagt, wie auch für uns als Planer, wie man umdenken muss. Also man hat sehr lange die Abrissplanungen im Wedding kritisiert. Mittlerweile ist die heile Welt östlich der Bernauer Straße im Prenzlauer Berg. Und jetzt muss man sagen, dort sind jetzt die Wohnungen, dort ist der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund besonders hoch. Dort muss man sich engagieren, also auch als planerisches, wichtiges Thema. So viel zu dem ganzen, so viel zu dem sozialen Thema. Ich komme jetzt nochmal zu dem großen Potenzial, den die Berliner Wohnsiedlungen bieten, auch für Wohnungsneubau und für Qualitätsentwicklung. Hier nochmal die Typologie. Ich verharre ein paar Sekunden darauf, weil es mir wichtig ist, deutlich zu machen, dass man wegkommen sollte von dieser engen Vorstellung, was ist eine Großsiedlung. Da hat man sofort Osterholz-Teneva oder Neuperlach oder Marzahn im Blick und vergisst oft, dass es eine historische Kontinuität gibt, dieses Siedlungstyps von den 20er Jahren bis heute und damit auch ganz, ganz unterschiedlicher Handlungsbedarfe. Ein Beispiel, mit dem Berlin sich sicherlich auch international sehen lassen kann, ist der Umgang mit den großen Plattenbaugebieten, dieser riesengroße Tanker Hellersdorf, die zweitgrößte Großsiedlung in Deutschland nach einer Gesamtplanung, erneuert in den letzten 20 Jahren, die wiederum unterteilt wurde in überschaubare Quartierskonzepte. Dahinter stand die Idee, Quartiere zu entwickeln. Ich kann das jetzt und will das auch nicht weiter ausführen. Die Idee, bestimmten Stadträumen Images zuzuweisen, die sich dann auch in den Gestaltungsansätzen widerspiegeln. Und heute kann man sagen, dass die Erneuerung dieser großen Wohnsiedlung Berlins mittlerweile ein Alleinstellungsmerkmal dieser Stadt sind. Das ist einer der Punkte, weshalb sich auch dieses Kompetenzzentrum Großsiedlung gebildet hat. Vor 20 Jahren war die Siedlung noch im Bau. Heute sieht das in Hellersdorf so aus. Und man kann nur jeden einladen, es sind ja viele öffentliche Verkehrsmenschen hier, setzt euch in die U-Bahn, fahrt raus, nehmt ein Fahrrad mit und fahrt mal durch. Es ist einfach klasse, was in diesen großen Siedlungen passiert ist. Das also dort weitermachen, Stigmatisierung nicht zulassen und vor allem eine Sache nicht machen. Wir haben mit großer Sorge die Ankündigung des Senats gelesen, dass aufgrund des großen Drucks hinsichtlich der Wohnraumversorgung in diesen Plattenbauten jetzt nur noch eine Belegungspolitik erfolgen soll, wo Haushalte, die einen Bedarf nachweisen können, Mietverträge kriegen. Das wäre eine ganz, ganz fatale Sache, weil gerade diese relativ sensible Ausbalancierung von Belegungen durch freiwillige Selbstbindung der Wohnungseigentümer dazu geführt haben, dass diese Siedlungen gut funktionieren. Also die kann man blitzartig sozial aushebeln, nur durch Belegungspolitik, hat mit Städtebau, baulichen Dingen gar nichts zu tun. Und jetzt habe ich drei Beispiele mitgebracht, was man sich vorstellen kann, was zurzeit im Lande passiert in Richtung der Siedlung der 50er, 60er Jahre. Das ist Nürnberg und Sie sehen, hier sind ja die meisten Planerkollegen, wie diese schlichten Zeilen, die hier im oberen Bild sind, einfach durch ganz kleine Blocks ergänzt werden, die genau die Wohnformen anbieten, die in der vorhandenen Zeile nicht sind. Und dann sehen Sie, wie ein kleiner orangener Punkt einen Fahrstuhl darstellt und über einen Laubengang der Bestand erschlossen ist. So sieht es dann aus. Und damit erreicht man also dreifache Dinge. Es kommen mehr Wohnungen rein, es kommen andere Wohnungen rein in den Typus und alle Wohnungen sind auf einmal barrierefrei. Und auf einmal wird aus diesem schlichten Wohnungsbau, diesem einseitigen, ein völlig anderes Wohngebiet. Und wenn man sich das hochrechnet auf die Dimensionen des Bestandes solcher Gebiete, ist das so eine Typologie, die wir sehr, sehr stark versuchen auch zu pushen und sagen, Leute, guckt euch das an, könnte interessant sein. Die andere Typologie, die großen Tanker, die irgendwann wie große Raumschiffe nach dem Leitbild Urbanität wie durch Dichte gelandet sind. Mittlerweile, ich muss selber sagen, auch als Planer selbst sieht man die Gebiete, diese Häuser mit anderem Auge. Statt eines Sorgenkindes werden die auf einmal ganz interessant unter dem Aspekt gemeinschaftliches Wohnen, Barrierefreiheit, energetische Effizienz. Hier hat die Wohnungsgenossenschaft in Berlin-Reinickendorf dieses Haus am Mellerbogen umgestaltet zu altem gerechten Wohnen. Ein Riesenran auf ein vorher ganz, ganz problematisches Gebilde. Also auch dieser Typus ist ganz interessant weiterentwickelbar. Wir selber haben als Planer in den schrumpfenden Städten der neuen Länder vor 10 Jahren noch vorgeschlagen, Hochhäuser abzureißen, würde ich heute niemals wieder vorschlagen, weil genau dieser Typus des Hochhauses jetzt als Wohnmaschine unter dem Belang altengerecht wohnen, barrierefrei, Klimaschutz wieder sehr interessant ist. Drittes Thema, Lärmminderung. Ich hatte es schon angesprochen. München, wiederum diese typische Zeilenbebauung und quer wird der Hof zugemacht. Sie sehen das im unteren Bild. Das Graue ist der Neubau. Links war vorher eine einzeilige Ladenzeile und auf einmal entsteht eine geschlossene Blockfront, die sowohl zur Straße interessanter ist, als auch nach innen ganz, ganz neue Qualitäten schafft. Ich wollte mit dieser Typologie, nur deutlich machen, was es für Anregungen geben könnte, wenn man an die Typologie von Berlin denkt, wie dieser Wohnungsbau funktionieren kann, ohne dass er sofort auf die grüne Wiese gehen muss. Ich merke, hier ist ein bisschen zerschossen, das Format. Das war für mich als Planer das spannendste Beispiel. Die Wohnungsbaugesellschaft, die Kommunale von Köln, hat sich hier eine ganz schlichte Zeilenbebauung vorgenommen. Sie sehen das links und in der Mitte so einen seltsamen Neubau gemacht, der doppelt so dicht ist wie der vorherige Bestand. Im Schwarzplan wird es noch deutlicher, wie kurios das aussieht. Die Kollegen haben einfach die vorherigen Zeilen abgeknickt und dadurch entstehen konkave und konvexe Räume. Und völlig neue Wohnqualitäten und Erscheinungsform einer ehemaligen, ganz eher trivialen Siedlung der 50er, 60er Jahre. Dadurch entstehen also nicht nur diese neuen Freiraumqualitäten, sondern das ist natürlich verbunden mit einem ganz behutsamen Umzugsmanagement. Sie sehen hier nochmal in dem Bild, dass natürlich Bestände saniert wurden. Das sind so Wege, die jetzt die große Eigentümer gehen, wo man sich vorstellen kann, dass man jetzt eigentlich Bestandsentwicklung und Neubau gar nicht mehr trennt. Eigentlich ist es ganz unmodern, das zu trennen, sondern das fließt miteinander zusammen, das sind die modernen Konzepte. Und da könnte eine IBA Wohnen noch ganz, ganz viel auch Neues leisten. Schon auch diese Beispiele, glaube ich, ist der deutsche Wohnungsbau ziemlich weit vorn, auch im internationalen Maßstab. Meine zweite und letzte Vertiefung, die ich an Beispielen mit hatte, diese ganze Thema energetische Sanierung und Klimaschutz. Hier gab es eine Heidendiskussion darüber, ob man Energieverordnungen verschärft oder ob man lieber Anreize schafft, ob man lieber in die Breite geht, statt Leuchttürme zu setzen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Plus-Energiehaus, was zurzeit in der Fasanenstraße steht, ein eher falsches Signal ist. Natürlich muss man sowas bauen. Aber alle Profis sind sich völlig einig, das wird nicht die Zukunft des massenhaften Wohnungsbaus sein, sondern die Zukunft wird in bezahlbaren Lösungen für Mieter und rentierlichen Lösungen für Investoren liegen. Völlig ungeklärt ist die Frage des Interessenausgleichs zwischen verschiedenen Eigentümern auf der Quartiersebene. Insgesamt sehe ich, dass es da in den nächsten Jahren, 10 Jahren, einen ganz enormen Lernprozess geben wird. Was sind denn eigentlich die Möglichkeiten, was sind Grenzen für den Einsatz erneuerbarer Energien in Metropolen? Was sich ziemlich deutlich andeutet, ist, dass das alles in den Wohnsiedlungen einfacher geht als in der gründerzeitlichen Blockrandbebauung. Und ein nicht uninteressantes Beispiel ist, das klappt hier in der Animation natürlich wieder mal nicht, Urb Energy war ein Projekt der EU, wo der Kaskel-Kiez rechts unten jetzt mit der Frankfurter Allee Süd, Plattenbaugebiet, da hinten liegt es, verglichen wurde. Und da sehen Sie, was also faktisch Indikatorenstand 2010, und Sie sehen, was für Werte erreichbar sind im Bestand. Also CO2-Emissionen -70%. Also im Prinzip kann man sagen, Energieeinsparungen im Bereich von 50% sind heutzutage mit relativ einfachen Mitteln möglich. Und auch der Gründerzeit-Typus ist ganz gut weggekommen, wenn man die erste Zeile sieht, nämlich dass durch Revitalisierung dieses hochproblematischen Kastelkiezes natürlich sich die Nutzfläche enorm erhöht hat. Also dieses ganze Thema Urb Energy, urbane Energien, könnte ein ganz, ganz großes Thema für Berlin sein und vielleicht diesen Punkt Elektropolis Berlin unter einer ganz neuen Facette nochmal beleuchten aus Sicht des Wohnungsbaus. Ich bin jetzt mit räumlichen Dingen fertig und wollte mit zwei Folien nur noch mal andeuten, dass Wohnungspolitik natürlich noch völlig andere Themen hat, die für Planer im ersten Moment weniger interessant sind. Man kann sich ja nur wundern darüber, wie lange das Thema Stadtentwicklungsplan Wohnen doch dauert, ehe es mal so in die Gänge kommt. Da kann man nur sagen, das muss einfach jetzt in Kooperation passieren, wird sicherlich in der Verwaltung vorbereitet. Die Vernetzung zu anderen Stadtentwicklungsplänen wie Energie, wie Klimaanpassung muss geleistet werden, auf der Hand liegen. Beispiele anderer Städte liegen vor. Ich selber war mit großer Faszination mitbeteiligt, mit eingeladen, mitzuwirken an dem Konzept München wohnen in München 2030, was München vor 2 Jahren als einen ganz großen, wunderbaren Kommunikationsprozess organisiert hat. Sowas würde ich mir für Berlin wünschen. Liegenschaftspolitik weg von den Bieterverfahren hin zu Wettbewerbsverfahren, die auf Qualitäten setzen. Ausweis von Flächen für Wohnungsbau und das ganze leidige Thema des Flächenverkaufs eher zu vergünstigten Festpreisen, dagegen soziale Vereinbarungen treffen. Sie alle kennen diese heiklen Diskussionen mit EU-Recht, mit Liegenschaftsfonds, mit Finanzsenator auf der einen Seite, Bausenator auf der anderen. Aber das sind natürlich Themen, die müssen einfach jetzt ganz offensiv in den nächsten Monaten angesprochen werden, damit die Stadt hier weiterkommt. Natürlich geht es nicht um die alte, gute alte Berlin-Förderung nach dem Gießkannenprinzip. Ein ganz sinnvoller Weg wäre, Wohnraumförderung mit Stadtumbau zu vernetzen. Der Stadtumbau gibt die Gebiete vor, in denen der Wohnraumförderung fließen soll. Damit hätte man eine viel zielgenauere Förderung. Und was auffällt, Berlin braucht wahrscheinlich dringender denn je ein Gesamtkonzept der Wohnraumförderung. Es gibt viele kleine zersplitterte Teilprogramme, alle mit heißem Herzen von engagierten Referenten entworfen. Wie die alle zusammenspielen, ist schon eine wichtige Sache. Zukauf von Beständen kommt Gott sei Dank in die Gänge, ist ja auch politischer Beschluss. Und wahrscheinlich muss man auch nochmal auf die andere Seite, nämlich nicht auf das Bauen, sondern auf die Menschen gucken, auf die Definition von Bedürftigkeit. Und was sind wirklich die dringlichen Fälle? Alles das wäre zum Thema Wohnen dazu zu sagen. Und die IBA 2020 könnte da ein wunderbares Forum sein, wo es also nicht nur um Architektur geht, sondern auch um die Instrumente. Auch um die Instrumente, damit das hinzukriegen und wie man den Wohnungsbau mit innovativen stadtentwicklungspolitischen Zielen verbinden kann. Das kam ja bei allen Vorrednern vor. Wie kriege ich das eigentlich? An jeder Stelle war auch das bei der Bibliothek nicht. Bei den anderen war jedes Mal die Verbindung zum Wohnungsbau gegeben. Letzte Folie als ganz kleiner Werbeblock. Dieses Kompetenzzentrum hat mittlerweile so 100 Planungsbüros, Wohnungsunternehmen, sitzt in Hellersdorf in diesem kleinen Ausstellungspavillon und ich lade Sie herzlich ein, da mitzumachen. Dieses ganze Zukunftspotenzial dieser Wohnsiedlung ist längst nicht ausgeschöpft und Berlin war schon immer Vorreiter bei der Gestaltung dieser Siedlung, kann das jetzt auch in der nächsten Phase des Wohnungsbaus sein. Vielen Dank.